wenigstens äußerlich einen guten Eindruck zu machen, habe ich mir ein neues Hemd extra. Weil das ist ein Gast heute, da freue ich mich auch drauf.
Okay, und wer ist der?
Das ist mal wieder eine Frau. Wir haben zum Glück auch Frauen hier. Das ist Svenja Noltemeier, Urbanistin.
Okay, was macht die genau?
Weiß ich nicht. Okay. Also nein, weiß ich wirklich nicht genau. Ich habe viel gelesen. Die kümmern sich darum, was man in der Stadt machen kann, damit das mehr so die Stadt der Menschen ist.
Na krass. Hört sich gut an, ja.
Da fragst du nach, was die dir geben kann für Gladbeck. Damit Gladbeck okay, unser Gast ist auch schon da. Wir begrüßen heute, ja, heute ist sie da. Heute ist unsere Gästin. Bitteschön, Svenja Noltemeier. Das na? Ist immer, das, ja, na, Mensch, habe ich nicht gesehen. Schön. Wie war die Anreise mit dem Nahverkehr von Dortmund bis nach Essen?
Ja, knappe 20 Minuten, zapp, zapp, zapp.
Kurz was. Keine Störung, keine.
Nein, alles easy. Alles
gut, ja. Preisstufe?
Firmenticket. Zusatzticket.
B. Bei mir ist es B. Ja, ja. Also ich weiß es, weil ich kaufe immer nur die 10er.
Ja, es kommt auf die Ware drauf an, ne? Wenn du vom Dortmunder Osten, dann hast du eine andere Ware als vom Dortmunder Westen, ist hier Westen.
Ja, wir gehen da. Wir setzen uns mal mit Freistufe A auf unsere Arbeitsplätze. Das wird schön.
Immer meine Ware dann, ne?
Jeder in sein Wäldchen. Gut. Ja, herzlich willkommen hier im Literaturviertel in Essen. Die ganze Veranstaltung heißt zweistimmig, weil wir zu zweit fragen und zuhören. Mir wisse da wieder am Kindertisch als Vertreterin der jungen Generation.
Kindertisch.
Eigentlich wolltest du eine Hotline-Headset, damit man merkt, dass ganz viele Leute Fragen haben, die du dann weiterreichst.
Ja, die auch Fragen eigene Fragen kann man ja reinschicken.
Sie kann schön penetrant nerven, wenn ich zu dummes Zeug
sehr
rede.
Sehr gut, so muss halt sein.
Ja, also finde ich auch gut. Wir sind hier im Buchladen des Korrektivs. Hm. Und da ist schon der Bezug zum heutigen Gast. Du hast das nicht hier persönlich eingerichtet, aber die Urbanisten, für die du heute hier bist, haben sehr viel hiermit zu tun, nämlich?
Ja, der Urbanistengründer, der vor 10 Jahren mit die Urbanisten gegründet hat im Rahmen vom Studienprojekt, der ist mittlerweile holzfanatisch geworden und deswegen macht er ganz viel mit seiner Manufaktur und hat hier auch geholfen mit euch gemeinsam, ja, dieses Lokal, ne? Oder wie nennt ihr es, einzurichten?
Buchladen. Buchhandlung. Buchladen.
Vielleicht auch jetzt schon eine Frage, nämlich, also ich wollte jetzt nicht sagen, was genau ist Urbanisten, was wurde da genau gemacht?
Ach, das ist ja ein ganz großes Thema heute, reden wir den ganzen Tag drüber. Aber
wir helfen den Leuten, wir helfen den Leuten, die Stadt mitzugestalten. Also im Grunde gehen wir davon aus, dass die Menschen die Stadt gestalten und dafür bieten wir Unterstützungsmöglichkeiten, weil das lernt man ja heutzutage nicht mehr und keinem ist das so bewusst, dass man ja selber eigentlich seine Stadt gestaltet.
Okay. Die Stadt bin ich, war mal ein Schlüsselroman meiner Heimatstadt. Da ging es aber darum, dass ein größenwahnsinniger Bürgermeister meinte, er sei die Stadt.
Das passiert öfter.
Ja, kommen wir zu den Urbanisten. Ich habe geguckt, wo wir, also ich finde das erstmal von der Idee her sympathisch, komme aber nicht damit klar, das genauer zu definieren, was sie da macht.
Ja.
Dann habe ich festgestellt, zwischen den Urbanisten und mir, also den Urbanisierenden, haben wir im Vorgespräch gesagt, wir müssen ja auch gendern. Urbanisten wäre ja übel.
Das
weil
geht
männliche
mir seitdem
Städte,
nicht mehr aus dem Kopf.
Das, ja, das tut mir leid.
Schlimm, ja.
Ja, es hieß, war Papst Urban. Insofern, also, ja. Nein, das könnte man auch mal drüber reden, wie männlich Städte auch sind. Also die unsichtbare Frau ist ein großer Buchtitel gerade. Ich glaube, das ist oft auf männliche Bedürfnisse ausgerechnet. Ist eine andere Frage. Ich habe festgestellt, unser gemeinsamer Ansatzpunkt wäre das UZDO oder UZDO. Ich weiß gar nicht, wofür das stand. Ich weiß nur, ich bin da immer hingegangen, weil Ende der Nullerjahre auf einmal junge Menschen in Dortmund sagten, das ist ja alles so scheiße, hier ist alles so geregelt, es gibt keine Freiräume, es gibt keine Räume, die wir uns nehmen können. Wir wollen Leerstände managen. Da ging es damals um die Kronenbrauerei und andere Sachen.
Ja.
Und da bin ich immer noch auf der Unterstützerliste. Neben Fräulein Nina und der Klo-Zeitung Rosette bin ich da auch bei den, ja, warum weiß ich nicht, ich habe da kein Geld gezahlt. Erzähl, was haben UZDO, wie fing das an mit den Urbanisten?
Eigentlich hat das doch damit zu tun. Hm? Im Grunde Kulturhauptstadt, es gab ja so einen Schwung, ne? Statt der Kreativität, statt der Möglichkeiten, wir bestimmen plötzlich was.
Da gab es am Borsigplatz so ein großes Projekt, wo viele Kunstschaffende da temporär gewohnt haben.
Ja, 2 bis 3 Straßen, ne? Oder so,
so ähnlich, ja.
Vom Gerz, genau. Ja, und es war so eine Aufbruchstimmung, es passiert was und dann haben alle gemerkt, ja, damit sind aber jetzt nicht die Künstler im Ruhrgebiet gemeint. Da wurde ja auch lange gesagt, es ist eine Arbeiterregion, hier gibt es keine Kreativen. Also man musste sich ja erstmal zeigen, dass man hier überhaupt da ist. Und dann haben wir gesagt, das U wurde umgebaut und wer U sagt, muss auch Z sagen. Und deswegen haben wir gesagt, es gibt so viele Leerstände. Und haben uns einen schönen Leerstand ausgesucht und den wollten wir dann zum Kulturzentrum machen. Nur leider, wie das so ist.
Hier ist jetzt UZDO oder
das
ist das?
Das UZDO, genau. UZDO. Das war so ein Netzwerk, so eine Initiative, so ein Zusammenschluss. wie wir uns auch immer gefunden haben, kann ich dir jetzt gar nicht mehr so sagen.
Und dann gab es 2010 den Intendantenwechsel im Schauspiel in Dortmund, wo die auch über Stadt nachgedacht haben sofort. Kai, Voges und Koka. Genau. Da wart ihr auch dann als Urbanisten schon beteiligt, später auch.
Als Utz Dovan haben wir da das Theater besetzt, weil Kai Voges hat ja damals das IFUG, Institut für urbane Krisenintervention, später erfunden.
Ja,
also genau. Quasi so, ne, Kultur ins Wirtschaftliche reingetragen und wollte damit total provozieren. Das hat man gar nicht verstanden. Das hat keiner gemerkt, dass das eine Provokation war, sondern es haben alle selbstverständlich
hingenommen.
Ja, und dann später gab es Edge und das ist es letztendlich.
Genau. Also genau, jetzt fragt. Das hätte ich auch.
Nicht ganz verstanden.
Ich auch nicht.
Ich habe gerade wirklich nicht viel verstanden, eigentlich gar nicht.
Genau, das war jetzt super Insider. Wir entschuldigen uns. Also 2010 gab es die Kulturhauptstadt, gab es viele Aktionen hier im Ruhrgebiet, unter anderem das Stillleben, wo die Leute auf der B1, A40 Stühle aufgestellt haben und leider natürlich auch die Love Parade, bei der 21 Menschen ums Leben gekommen sind. Man hat versucht, die Region neu zu gestalten, neu zu definieren und hat dabei ein bisschen übersehen, dass Menschen, die hier wohnen, die Region auch in Besitz nehmen können eigentlich. Ne? Das war so das Manko, kann man sagen, oder?
Naja, so hat halt keiner gedacht. Das denkt halt keiner, dass die Basis was schaffen kann, sondern alle meinen, das müsste top-down geschehen und man müsste auch nur Institutionen mitnehmen und konnte die Freien gar nicht erreichen. Und deswegen war die Kulturhauptstadt eher, ja, weiß nicht, also, ach, ist jetzt ein weites Feld, aber im Grunde ging es ja darum, das Ruhrgebiet auch mal als kreative, als künstlerische Region darzustellen, in der man gerne ist und viel erleben kann. So als Marketingprojekt letztendlich gedacht.
Aber heißt das dann, wir die Extraschicht jeden Tag oder so? Also dieses, wir gehen mal wieder dahin, wo Opa früher gearbeitet hat? Nein, das heißt es ja nicht. Das heißt ja nicht nur, die Extraschicht zu verlängern.
Naja, die Extraschicht ist das jetzt ein Projekt von oben oder von unten? Sind da jetzt Millionen drin oder kann man auch mal für 10.000 Euro was Schönes machen? Also das ist genau die Frage, so die sich, finde ich, für mich stellt oder die sich auch damals bei Utz Dovan gestellt hat, nach dem Motto, wir können auch selber machen. Und wenn hier in den einen U-Turm leuchtturmmäßig 80 Millionen reingehen, es waren damals nur 35 geplant, aber wenn da sehr viele Millionen reingehen, dann wird ja wohl irgendwie 20.000 auch Euro für die Basis, für die Menschen da sein, die das selbst organisiert und selbst verwaltet machen wollen.
Aber es war doch bei diesem großen Projekt, das ist das, wo diese Videoprojektionen am Dach zu sehen sind, wer es nicht kennt, wenn man nach Dortmund reinfährt mit der Bahn, sieht man das, Adolf Winkelmann hat das gestaltet. Es war auch am U wieder so, dass bevor die große Umbauaktion stattfand, so freie Aktionen da stattfanden, dass man in der Ruine Sachen veranstaltet hat,
1998, Reservate der Sehnsucht.
Oh Gott, jetzt hier, das Lexikon. Wann war das? 2098?
1998.
Warst du daran beteiligt?
Ich war da noch nicht in Dortmund.
Also, das Schöne ist, wir haben auch darüber geredet, diese Frau kommt aus
Wolfsburg.
Und hat was studiert?
Raumplanung studiert.
Ein anderer großer Dortmunder hat das auch, Uli Seerau. Also der Bürgermeister hat eigentlich die gleiche Geschichte wie du.
Seitdem wir das wissen, gehen wir Hand in Hand.
Ja, der kann so. Der Uli kann so. Der kann, der kann total. Also kann er. Mhm. Also zeigt er nicht jedem, aber.
Nee.
Also Uli Seerau kann. Die Frage wäre ja, Dortmund ist ja. Lass mich eben zu Ende fragen. Ja, Dortmund ist ja die Stadt der Raumplaner an der Uni, also Menschen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen. Hilft das dann, wenn in der Stadtverwaltung jemand sitzt, der auch aus dem Emscher Umbau kam? Also wenn da so eine Idee an der Spitze der Stadt ist, hilft das für eure Belange?
Kann ich dir so pauschal nicht antworten, ne?
Ja, ihr habt Ansprechpartner, ja oder nein?
Wir haben schon Ansprechpartner. Ja. Und Flo, hier, der euch die Regale gemacht hat, hat auch mit dem Uli Seerau auch mal eine Wurst zusammen gegessen.
Wie kam es dazu, dass du dann aus Wolfsburg nach hierhin kamst, ins Ruhrgebiet dann? Und wie hat sich das so gestaltet, dass du dann hier ankamst und als Urbanistin dann auch hier tätig sein wolltest, dann halt mit kreativ sein wolltest?
Also ich habe nach dem Abitur, wusste ich so, ich will für die Leute da sein und irgendwas für die Menschen machen. Dann dachte ich, ich muss zur Stadtverwaltung. Dann war ich in der Stadtverwaltung, habe gemerkt, da denkt man jetzt nicht so wie ein Ingenieur, hier ist mein Ziel und welchen Weg muss ich nehmen, um da hinzukommen, sondern du prüfst letztendlich die Zuständigkeit, formale Rechtmäßigkeit und hier und da und wo du am Ende landest. Glaube ich, das war der Bug, weshalb ich das nicht konnte. Habe dann die Zwischenprüfung vergeigt zweimal und bin dann wusste ich, ich gehe nach Berlin oder Hamburg, um Stadtplanung zu studieren und dann kam die erste Zusage aus Dortmund. Und dann war ich hier und dachte, okay, das sieht jetzt mein Gott, sieht jetzt auch nicht so dolle aus, aber egal. Und dann habe ich mir halt WG-Zimmer angeguckt und dabei wurde ich sofort überzeugt und auch auf dem Weg dahin, sind ja im Ruhrgebiet alle offen und reden sofort mit einem und ich dachte auch, wie nett ist das denn hier? Und bin dann später drauf gekommen, dass man im Ruhrgebiet ja als Stadtplaner viel mehr machen kann. Also hier transformiert man eine ganze Region und macht nicht so ein bisschen Nachverdichtung wie in Hamburg oder Berlin. Ne? Also hier ist die Aufgabe größer.
Wir müssen mal über Wolfsburg reden.
Ein Grund noch, es war das Studium Generale. Also du musstest dich auf nichts festlegen. Du musstest nicht sagen, ich mache irgendwann nur Wohnen oder nur Verkehr, sondern du kannst bis zum Ende des Studiums dein Thema raussuchen und dazu Prüfungen machen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr
gut. Wolfsburg, wo sie herkommt, ist eine Stadt, da ist der Weg bis zum letzten Außenklo sechsspurig. Mhm. Und wenn du irgendwie durch die Straßen der Wohnungen fährst, dann ist da Golf, 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 mhm. Golf, Passat, Golf, 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 Golf.
Naja, Polo. Audi und Seat haben wir ja auch noch. Ne?
Ja, aber was da geparkt ist, ich bin noch mit dem Audi reingefahren und kam mir vor wie ein Alien. So, das ist eine sehr, sehr merkwürdige Planstadt. Eigentlich eine klassisch geplante. Die hat es gar nicht gegeben. Vor 100 Jahren gab es kein Wolfsburg. Wolfsburg gibt es seit 1938. Ja. Früher war das Fallersleben, ein Dörfchen.
Genau.
Und, so. Also, und hat das funktioniert? Funktioniert Wolfsburg?
Ja,
also
vor allem das Ding ist, das hat ein Raumplaner gebaut letztendlich oder geplant. Ja, es gab damals noch keine Raumplaner, das haben die Architekten mitgemacht.
Ah, okay.
Und, aber der hat sich die Natur angeguckt und gesagt, wo Senken sind, wo Höhen sind, wo Wald sind und hat da die Stadt ganz organisch reingeplant. Deswegen ist es eigentlich total schön, das Wolfsburg.
Das sagen Wolfsburgerinnen. Es ist, es ist 4 Wochen im Sommer tot. Ne? Dann sind Betriebsferien bei einer großen Firma, die ja in Wolfsburg ist, und dann ist tot die Stadt, oder?
Naja, also es gibt allgemein nicht viele Leute zwischen 20 und 30, weil zum Studieren alle weggehen.
Okay.
Also so Lebendigkeit, auch unterjährig, ist so nur gut.
Aber meine Frage ist jetzt zu dieser Stadtplanung. Ich finde das, ohne dass ich genau sagen kann, was das ist und Raumplanung. Vielleicht sagst du erst mal, was ist Stadt- und Raumplanung? Was sind das für...
Das ist im Grunde, wie funktioniert die Welt? Ne? Wieso werden Straßen so gebaut, wie sie gebaut werden? Wieso Wohnungen so? Wie kann man Sachen regeln? Was gibt es für Festsetzungen? Wer hat eigentlich welchen Einfluss? Was ist der Unterschied zwischen Politik und Verwaltung? Und wer macht was? Was können die Bürger? Was heißt Beteiligung? Ja. Und später lernt man dann, was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Aber es gab ja früher schon große Stadtmacher, Planer, weiß ich nicht. Also Haussmann. In Paris, der diese riesigen Straßen da hingeknallt hat. Dann gibt es Brasilia, in Brasilien wahrscheinlich. Und dann gab es hier in Deutschland, ich habe mal den Anfang von Germania kennengelernt, in Schöneberg. Also Hitler wollte ja eine Wahnsinnstadt aus Berlin machen. Und Speer war sein Macher. Und da gibt es die Krellestraße in Schöneberg. Das ist da, wo dieses Gasometer ist, wo früher Günter Jauch seinen Talkshows. Also in Schöneberg gibt es so eine Straße, Krellestraße, sind 100 Meter, haben die achtspurig gebaut und dann hört das auf. Dann haben sie den Krieg verloren. Also, und meine Frage ist jetzt, Raumplanung oder Stadtplanung, wie sie heute gemacht wird, ist die immer eine demokratische Veranstaltung, wo man sagt, was brauchen die Menschen, was wollen die Menschen, wie können die sich da, wo sie leben, einbringen? Oder ist das von oben herab?
Naja, also wenn man, also Politik ist ja eigentlich, du wählst ja alle paar Jahre wählst du einen, der dich vertritt, der das ganze Zeug liest und deine Meinung nach, weil du hast ja auch immer Kontakt zu dem, und der deine Meinung vertritt. So, wenn man das so akzeptiert als System, ist das schon mal so eine Grunddemokratie. Und klappt halt heute jetzt auch nicht mehr so richtig dolle und sind auch nicht mehr so viele von überzeugt, aber ist eigentlich noch da. Und dann gibt es ja auch für alles, was du baust, da gibt es ja, also wenn du dann genau diese 3 Wochen weißt, in der die Sache, die man noch nicht sieht, wo die offengelegt wird, dann hast du auch Chance, beteiligt zu werden.
Ach, okay, so, das sind diese berühmten Versammlungen in irgendeinem Schulzentrum, wo dann drei ältere Herren sitzen und sagen, ja.
Genau, und dann kannst du auch schriftlich Anregungen oder Beschwerden eingeben, das prüft dann die Verwaltung und schickt dir einen Brief, warum das geht oder warum das eine gute Idee war. Oder also warum es geht und warum es nicht geht. So, und das ist auch ein Ansatz, wo wir Urbanisten sagen, das kann nicht sein. Also es muss prozessorientiert, es muss eine Selbstverständlichkeit sein. Du musst davon was mitbekommen und ein Raumerlebnis haben, bevor du dir überhaupt Gedanken machen kannst, wie das Quartier später aussehen soll.
Nehmen wir
oder,
doch mal.
Ne, dieses, ja. Also dass Beteiligung eigentlich ganz anders gedacht werden muss, als es so vorgesehen ist.
Ist das immer noch so, dass die Behörden froh sind, wenn sie nur diese 3 Wochen haben und dann können sie endlich die Pläne verwirklichen?
Ich dachte,
es gibt mittlerweile viele Arten der Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung.
Ja, es gibt halt auch jetzt so den zweiten Schritt, der sich so seit 10, 20 Jahren durchsetzt, dass du halt auf freiwillige Informationsveranstaltungen machst, bevor dieser Beteiligungsprozess geht, dass du viel informierst, dass du auch mal Karteikarten irgendwie ordnest.
Das hört sich ein bisschen böse an.
Und so, nee, das ist Raumplanerwerkzeug, das nehme ich ganz ernst.
Also das hört sich so ein bisschen an, als würde man das aus dekorativen Gründen machen. Ich dachte, Beteiligung sei mehr, man macht einen Workshop und alle, die in dem Quartier wohnen, basteln dann rum, wie so ein Platz mal aussehen soll. Der eine sagt, ein kleiner Wasserfall, der nächste möchte skaten, der übernächste möchte Bänke und Grün haben.
Genau. Und wenn du so vorgehen willst, dann musst du, bevor überhaupt die Politik entschieden hat, was sie machen will, bevor die Verwaltung quasi plant, was alles möglich ist, musst du solche Workshops machen. Also ganz am Anfang von so einem Prozess, ja, weil sonst kannst du grundlegende Ideen gar nicht einbringen.
Ja.
Jetzt und das ist halt.
Genau. Und das machst du dann auch als Urbanistin, dass du halt diese Workshops sozusagen ganz am Anfang gestaltest und machst. Und was für Menschen sind das dann, die da antanzen und dann halt deren Ideen vorschlagen? Weil es gibt ja auch Menschen, dem das halt gar nicht bekannt ist und die dann nicht ankommen, aber sich letzten Endes halt trotzdem darüber beschweren.
Ja, also wir versuchen, also das größte Beispiel ist das alte HSP-Werk, was im Grunde hinterm Urbanistenbüro ist und wo.
Aber jetzt für die Nicht-Dortmunder. Das ist ein riesiges, brachliegendes, demnächst
brachliegendes. Es ist das letzte Stahlwerk quasi Stahlwerk in Dortmund, was zugemacht wird.
Es gibt eine riesige Planung, das habe ich neulich erfahren, nennt sich Smart Reno.
Das weiß man nicht. Die streiten sich selber, ob Smart Reno oder Smart Reino gehört. Ich will dann nicht mitmachen, ist mir ultra, das ist mir zu öde und langweilig. Aber in den 80er Jahren wurde. Ist schon ein Teil leer gewesen und es gab eine Arbeitsloseninitiative, die gesagt hat, so wir haben jetzt hier keine Arbeit mehr im Stahlwerk und auch Großindustrie ist weg, wir machen uns selbstständig mit ökologisch und sozialen Ideen. Das war in den 80er Jahren eigentlich normal, so ist dann in Vergessenheit geraten. So. Und die haben schon einen Teil von diesem Stahlwerk nachgenutzt. Und wo jetzt klar war 2015, dass der Rest auch brach fällt und klar ist, was aus Gebäuden passiert, wenn man da nichts macht. Ne? Es wird sofort Schrott, es wird kaputt gemacht, du kannst es danach nicht mehr nachnutzen. So haben wir eigentlich gedacht, so, wir müssen uns frühzeitig einmischen, was da passiert. Das haben wir jetzt 4-5 Jahre gemacht, so als selbsternannte Bürgerbeteiligung. Die Verwaltung hat immer gesagt, warum macht ihr das denn? Das machen wir doch. Ich meine, wir machen einfach mal nebenbei und haben da halt auch regelmäßig eingeladen. Jetzt greift die Stadt das aus und wir arbeiten da zusammen, planen. Aber das Problem ist, dass du einlädst und du hast deine begrenzten Verteiler. Es geht immer über die gleichen Netzwerke, über die gleichen Verteiler. Wenn du vor Ort was aufhängst, fühlt sich keiner angesprochen. Und auch dieses, ich muss durch die Tür aufmachen und gehe da rein und bin erstmal unsicher und ist es überhaupt was für mich oder nicht? Also dieses überhaupt Diversity in so eine Veranstaltung zu kriegen, ist das Schwierigste, was es gibt. So, ne? Also das irgendwie hinzukriegen und du kannst es im Grunde nur durch Aktionen im Stadtraum machen, wo man einfach mal ganz locker hingehen kann. Oder die meisten Projekte von Leerstandsnutzung, wo viele Leute hinkommen, da sind halt irgendwelche Tiere dabei. So, ne? Irgendwelche Ziegen oder so. Ach, wie eine Ziege im Leerstand, ach, die ist ja süß. Und dann kommt man und dann geht über die, ne, also dieses überhaupt durch die Tür gehen und mitmachen und das als sein Thema begreifen, das ist so unfassbar schwer.
Aber es gibt ja jetzt nicht die idealtypische Bürgerin, die genau das will. Du hast ja verschiedene Gruppen, du hast ja gerade gesagt, Diversity. Also das heißt, ich habe gelernt zum Beispiel, wenn etwas barrierefrei sein soll, ist das für Rollstuhlfahrer was anderes als für Blinde zum Beispiel. Der Blinde liebt einen Bürgersteig, eine Kante, weil er weiß, da fängt die Straße an. Ne? Der Rollstuhlfahrer weiß das dann auch, kommt aber nicht den Bordstein runter. Und vielleicht haben Menschen, die aus anderen Ländern kommen, die mehr draußen leben, also ein größeres Interesse daran, sich draußen zu treffen, als der kühle Norddeutsche. Wie kriegt man da die verschiedenen Interessen hin? Oder seid ihr nur die Vertreter der alternativen Bohème, die es in Dortmund dann auch geben soll?
Ja, aber das ist ja ein technisches Problem. Also ich glaube, das ist, ich finde, also jetzt irgendwie einen Rollifahrer irgendwo hinzukriegen oder
nee, einen Blinden oder einen Gehörlosen oder so. Ich habe das als Beispiel dafür genommen, dass es verschiedene Beteiligte gibt.
Gar nicht schwer. Also, ne, da gibt es Lösungen. Aber wie kriege ich Menschen erreicht, die irgendwie die deutsche Sprache nicht sprechen, die vielleicht auch vom Bildungshorizont, ne, das auch total schwierig finden nach dem Motto, da passiert in 10 Jahren was, wir wissen nicht was, was hältst du davon? Mit so einer Frage kann man ja auch erstmal nichts anfangen. Ne, also dieses, und das auch, was habe ich denn damit zu tun? Also ich finde, das ist viel schwieriger als jetzt irgendwie eine Beeinträchtigung, die man irgendwie auffangen kann und die man irgendwie technisch lösen kann.
Es stand für Vielfältigkeit. Dann nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich habe Leute, die möchten sich draußen treffen und es gibt Leute, die möchten ihre Ruhe haben. So. Und die haben ja beide erstmal die gleichen Rechte. das muss man ja irgendwie verhandeln, da muss irgendwas entstehen.
Das ist Stadtplanung. Es gibt nie die Lösung und das ist immer ein Dilemma. Und deswegen ist der Grundsatz von Stadtplaner auch, du bist in einer Gruppe, also du bist alleine nie so schlau wie in einer Gruppe.
Ja.
Weil je mehr Meinung, desto mehr kannst du abwägen und gucken und irgendwie das Beste rausfinden. Und halt Lösungen finden. Ne? Es gibt laute und leise Bereiche, müsste es eigentlich in der Stadtplanung geben. Gibt es jetzt nicht, ne? Und dann macht man so einen schönen Platz oder den Phoenixsee in Dortmund und regt sich auf, dass da halt viele Leute da sind, weil es
ja, das verstehe so ich wirklich da nicht. Ist, also das verstehe ich nicht. Also da ist mein ganzes ästhetisches Empfinden, sagt mir, geh da weg. Also kannst du besser am Hafen rumsitzen.
Aber warum? Ja, das ist aber auch bald, da wird das Gleiche passieren, leider.
Nein.
Ja, doch.
Ich werde da bezahlt für das zu sagen, dass ich Nein sage.
Was ist denn am Phoenixsee?
Der Phoenixsee, das war auch so ein altindustrielles, also so ein riesigen Industrieareal. Und das ist zum See geworden. Also die Chinesen haben das Werk abgebaut und dann ist da quasi ein neues Quartier entstanden. Und das ist halt ein großer See mit Einfamilienhausbauten, die so kubusmäßig aussehen auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite ist Schloss und Büro und auf der anderen Seite ist noch so Wohnungsbau und auch Büro. Und das haben alle gar nicht dran geglaubt, dass das überhaupt klappt. Aber das war eines der dynamischsten Gebiete. Das ist sofort, so weiter was zu verkaufen war, haben die Leute gekauft. So weiter gebaut werden durfte, haben die Leute gebaut. Und das Ding ist halt, dass viele reichere Leute so sich halt ihren schicken Kubuswürfel hinbauen konnten, direkt am See. Und jetzt ziehen da aber Horden von Leuten, die halt quatschend um den See gehen lang. Und jetzt fühlen die sich leider genervt, dass da so viel los ist.
Ja.
Aber hätte man ja damit rechnen können. Aber
Nee, so hässlich, wie ich das finde, also ich verstehe das auch nicht, dass die Leute da hingehen, aber ist egal, sollen sie machen. Sind Urbanisten eine Ersatzmaßnahme für nicht funktionierende Stadtverwaltung? Oder was?
Oh, schöner Ansatz.
Nein, weiß ich ja nicht.
Also nicht funktionieren finde ich halt auch zu krass gesagt. So, aber ich glaube, dass wir eine gute Vermittlerrolle einnehmen. Weil wir sind nicht Verwaltung, wir sprechen nicht mit einer Stimme quasi, wir können auch mal eine konträre Meinung zu Plänen haben, wir sind auch nicht von der Politik abhängig, also wir sind da im Grunde viel freier. Also von daher finde ich es eigentlich ganz gut, auch, dass es unabhängig bleibt und nicht, dass es quasi bei der Stadtverwaltung wen gibt, der für Beteiligung sorgt, weil das ist dann halt auch nicht frei.
Nenn uns doch mal einfach mal ein paar schöne Projekte, an denen du beteiligt warst von den Urbanisten?
Ich habe angefangen habe ich, indem ich selbstständig war und immer so mit den Ohren so zugehört habe und immer so reingerufen habe bei so Projekten.
Du hast ein Büro für Möglichkeitsräume gehabt.
Genau.
Wenn ich solche Wörter lese, ich habe euch lieb und ich mag das, aber so Möglichkeitsräume, dann bin ich raus. Ja. Das ist mir zu öko-schmusemäßig, egal.
Ja, 2003 habe ich das wohl mal im Studium gehört und dann dachte ich, ich habe es 2009 dachte ich, ich habe es selbst erfunden, bis ich dann wieder alte Unterlagen sah.
Sag mal so ein Beispiel, hast du zugehört, reingehört und dann?
Genau, und also Neue Werkunion, halt diese, ne, auch ein schrecklicher Name, wir wussten keinen, ich habe neulich mit Bilal vom Kiosk gesprochen, Hafenunion wäre viel besser gewesen, aber nennen wir um, also Beteiligung irgendwie von diesem riesigen Quartiersentwicklungsprojekt. Dann habe ich das Gegenteil von Grau mit Matthias Körs und hier Recht auf Stadt Ruhr gemacht, um mal einen Film zu zeigen, dass es halt im Ruhrgebiet ganz viele Initiativen gibt, die Räume nutzen und dass, wenn man Räume hat, wo sich Leute treffen können, dann passiert darum wieder viel und macht im Grunde eine Stadt bunt und lebenswert.
Ist das dann temporär? Sind das so ein bisschen, böse gesagt, dekorative Eingriffe, die ihr da begleitet? Oder ändert sich das Verhältnis der Menschen zu ihrer Stadt nachhaltig?
Naja, unsere Philosophie ist schon, dass die Menschen die Stadt gestalten. Ja. Also davon ist es, deswegen ist es eine Selbstverständlichkeit für uns, so dass wir das, also dass wir das machen. Und wir versuchen im Grunde eine Hilfeleistung zu sein für Leute, die irgendwie um die Ecke einen urbanen Garten machen wollen, für Leute, die aber auch Urban Games unfassbar wichtig finden und sich damit selbstständig machen wollen. Du gehst durch die Stadt und spielst. Irgendwie beim Thema Graffiti suchst du halt Graffitis und merkst dann dabei, was gibt es für Unterschiede, thematisierst Legalität, Illegalität, thematisierst schön und hässlich, kriegst quasi, also du hast eine Stadtführung, die du selber machst und wo du danach mit anderen Augen im Grunde rausgehst. Also
es gab mal dieses Projekt Crashtest Nordstadt in Dortmund vom Theater, das war geil.
Ja.
Da war man auf einmal Fremder in der eigenen,
ja, das war
in der
mega.
Eigenen Hut.
Ja.
Aber nochmal, also ihr könnt ja nicht alle Projekte ewig weiterführen, dann hättet ihr auf einmal 1000 Mitarbeitende. Also ihr könnt ja nur anstoßen.
Mitarbeiter haben wir eh nur, wenn wir Projektanträge stellen. Ne? Dann können wir Mitarbeiter beschäftigen. Ansonsten ist es auch ein bisschen so ein selbstständiges Netzwerk, ne? Oder eine Plattform, wo man hinkommen kann und einfach eine Idee reinbringt und dann von allen Seiten Hilfe bekommt. Oder auch mal andere Sichtweisen. Also es lernt ja jeder auch mit seinen Augen zu gucken. Und wenn du dann mit einem Chemiker und einem Gärtner und einem Sozialpädagogen und einem Architekten sprichst, hast du danach einfach einen anderen Input.
Nehmen wir mal ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Wir haben ja Experten hier beim Korrektiv. Es gibt ja auch einen Rollbrett-Experten, Philipp. Der lobte euer Projekt am Dortmunder U, wo es um Skaten geht, was aber auch nur temporär ist anscheinend. Erzähl mal was dazu.
Ich habe neulich überlegt, ob was eher da war, Skateboard Plaza oder Dortmunder U, also Sommer am U. Quasi, weiß ich nicht, wer da war. Also es geht ja auch immer darum, wenn man irgendwas mit Mitteln, also Skate, wir haben die Create Your Skate Plaza haben wir gemacht durch ein Urbanistenmitglied, was halt gerne, oder durch zwei, die halt gerne skaten, gesagt haben, so, wir können doch jetzt hier temporäre Rampen aufbauen. Und die bauen wir auch selber und damit können wir skaten am U.
Was ja ein Filetstück in der Stadt ist, ne?
Genau.
So wo immer mehr gebaut wird, weil es so toll ist, ja.
Genau, und da halt, ne, irgendwie Funktionalität reinzubringen und Aufenthaltsqualität und lebenswert und Leute, dass das so zum Treffpunkt wird. Das haben die, ja, ich glaube, erst ehrenamtlich und dann mit Materialgeldern im nächsten Jahr konnten sie schon irgendwie Anträge stellen, haben ein bisschen Honorar bekommen. Dann haben die, glaube ich, bei den Ruhr Games mitgemacht und haben damit auch ihre Zeiten finanziert bekommen. Aber im Grunde geht es darum, selber zu ermächtigen, selber Rampen zu bauen, selber Rampen zu fahren und dadurch den Ort andere Menschen kennenzulernen und wieder neue Projekte zu machen.
Aber was mich daran so irritiert, ist die Tatsache, dass das so vorübergehend ist. Also irgendwann kommt dann doch eine Versicherung, baut da was oder ich weiß nicht, eine Krankenversicherung oder irgendein großer Investor und dann seid ihr weg. Die grundsätzliche Frage, wie Stadt gestaltet wird, wird ja da nicht verändert.
Naja,
also nachher setzt sich das Kapital durch.
Naja, du musst schon unterscheiden, manche Sachen sind halt per se temporär. Wenn ich einen Film gucke, dann ist er danach aus. So, wenn ich Musik höre, ist sie dann, also ne, manche Sachen sind halt temporär und dann kann man auch mal temporär was machen. Wenn ich aber einen Raum gestalte und da Liebe und Herzblut und Schweiß und Material und Geld reinstecke, so, dann ist es das Mieseste und Fieseste, finde ich, wenn das eine Zwischennutzung ist, ne? Und du weißt, dass du danach wieder weg musst.
Ja.
Außer es ist eine Möglichkeit, wo sich dann was formiert und wo man auch weiß, man kriegt danach Hilfe und irgendwie andere Möglichkeiten, dann kann es vielleicht auch noch eine Chance sein. Aber eigentlich finde ich Pioniernutzung, wo du mal was locker austestest, 10 Jahre was ausprobierst und dann sagst du, so, das und das klappt mit dem und dem Betriebssystem, mit den und den Verantwortlichkeiten und dann machst du es richtig und steckst da Geld rein. Aber nie so, dass das, was von vornherein angelegt ist, damit später wieder weg ist. Ne? Das finde ich ganz schrecklich.
Ja, aber bleiben wir mal bei dieser Skateanlage, die jetzt auch verschwindet.
Naja, diese Rampen gibt es noch. Die Rampen haben wir der Skateboard-Initiative zur Verfügung gestellt und dann haben wir die da eingelagert und die können die jederzeit wieder rausholen. Also das war aber ein bisschen leichter Ort, gedacht, als es dann war, weil die Dinger einfach unfassbar schwer sind. So, aber
ich wollte noch ganz kurz, Zeit ist schon wieder um. Ich lasse dir gleich die letzte Frage.
Das war sogar ein Kooperationsprojekt, das haben wir nie alleine gemacht. Das war immer zusammen, ne? Direkt von Anfang an.
Dabei,
genau.
Ne?
Nach dem Motto, Urbanisten machen den Raum klar, Skateboard-Initiative weiß, wie Skateboardfahren geht. So, ne? Auch wenn der Urbanist ein Skateboarder ist.
So. Diese Veranstaltung zweistimmig geht ja auch zur Kommunalwahl hin. So, als Urbanistin, was sagst du denn, worauf sollen wählende Menschen achten? Welche Fragen sollen die ihren Politikern stellen und welche Forderungen sollen die endlich mal rüberbringen, bevor sie ihr Kreuzchen machen?
Also erstmal muss ja wissen, wer es ist. Also es ich weiß nicht, wie es geht überall, es ist, glaube ich, sehr schwierig, aber recherchiere, wer aus deinem Bezirk stellt sich überhaupt zur Wahl. Also wer möchte direkt in den Rat einziehen, ne, die erste Stimme Ratswahl, ist ganz interessant. Dann würde ich mir die Bezirksvertreter da die Liste halt anschauen, wen stellen die einzelnen Vertreter auf, wer sind die ersten 5, was gibt es über die, ne, also gibt es da irgendwelche Themen, die Wahlprogramme anschauen und dann würde ich mir das Wahlprogramm der Stadt angucken, also für die Ratsliste. Das ist dann einfach nochmal ein bisschen größer und umfassender. Dann kann man sich jetzt auch nochmal fürs Ruhrparlament, das wählen wir jetzt auch das erste Mal direkt, kann man sich das auch nochmal anschauen. Also man muss sich leider, also Hol- und Bringschuld, ne? Man muss sich halt einfach ganz viel recherchieren, was einem leider nicht leicht gemacht wird. Es gibt keine Sammelseiten oder so, ne? Also man muss da im Grunde SPD hier im Ort, Grüne im Ort irgendwie, man muss das halt suchen. Aber da sich die Menschen anzugucken, das wäre halt interessant. Und da muss man sich dann irgendwie entscheiden halt. Ne?
Ja,
Hauptsache man wählt, weil ungültig machen ist total
doof. Ich wollte nur sagen, nebenerwerblich bist du ja auch politisch engagiert bei den Grünen, stellst dich da zur Wahl. Wirst du genügend gefordert als Kandidatin? Fragen die genug? Fordern die genug, die Wählenden bei dir im Stimmbezirk?
Erstmal, um es klar zu machen, das eine hat auf jeden Fall mit den anderen nichts zu tun. Das können die auch bei uns im Bezirk schwer unterscheiden. So, ne?
Das eine
ist, wenn ihr im Privaten, das andere ist, wenn ihr da bei den Urbanisten. Und keine Ahnung, warum ich sowas mache. Ich sitze gerne in so riesigen Runden mit älteren Herren und ziehe mir so Sachen rein und lese unfassbar viel und hau dann immer auf den Tisch und dann muss auch anders gehen. So, ne?
Nein, meine Frage war, ob deine potenziellen Wählerinnen und Wähler schon sagen, hey, pass mal auf, Sven, ja, das wollen wir und so. Oder ist das relativ geräuschlos?
Also im Freundeskreis ist auch sehr wechselhaft. So, ne? Also die meisten, ich kenne so, ach, grün und so, ne? Also so. Wenn das halt so ist. So. Den muss man dann halt einfach viel erklären und den Unterschied. Und ich rate nur jedem, zieht euch mal eine Ratssitzung rein oder eine Bezirksvertretungssitzung.
Nein.
Also das ist schon echt skurril. Und ich glaube, das, was die Parteien halt unterscheidet, ist halt so ein Menschenbild. Was traue ich den einzelnen Menschen zu? Wie hierarchisch muss ich was organisieren? Gibt es nur mal einen, der sagt, wo es lang geht? Brauche ich das oder nicht? So, ne? Also da würde ich sagen, das ist so der Unterschied. Und da muss man halt reinwachsen. So. Und da muss man halt leider hingehen und gucken. Oh, sonst
Mewise, du als junger Mensch aus der Provinz, aus Gladbeck, hast du so Orte, wo du sagst, ich möchte, dass da was passiert?
Auf jeden Fall, mega viele sogar. Vor allem im Ruhrgebiet, jetzt so alte, keine Ahnung, Zechengebiete oder so, diese Brachhäuser und so weiter, dass man die, also wenn ich schon dran vorbeifahre, denke ich mir, boah, da, also daraus was zu machen, so ein Café, Jugendcafé oder so, weil ich merke das auch, dass Jugendliche einfach Orte suchen, wo sie zusammenkommen, wo sie kreativ sein können. Deshalb auch Salon 5, mega nice, dass da einfach Jugendliche zusammenkommen können und einfach tratschen können.
Ja.
Aber was ich sagen wollte, diese kreativen Leute und diese Politik ist ja kein Entweder-Oder-Spiel. Das ist ja etwas, was eigentlich kooperieren müsste. Das würde die perfekte Zukunft eigentlich gestalten.
Ja.
Und deshalb braucht man ja eigentlich nicht strikt die Grünen und Urbanisten-Sache voneinander zu trennen. Denn man, also diese Verwaltungssache, das der Grund, warum sozusagen die Kooperation zwischen euch beiden besteht, ist ja deshalb so gut, dass sozusagen die kreative Perspektive einfach nochmal betrachtet wird und dann gesagt wird, hier gibt es Leute, also ihr arbeitet ja gefühlt unmittelbar mit den Bürgern, hier gibt es Leute, die sich sowas wünschen würden, gibt das den Politikern mit oder der Verwaltung mit, die das dann halt umdenken nochmal. Und das finde ich halt mega gut, dass dann von den Bürgern gesagt wird, aus diesem Gebäude wollen wir sowas machen, aber das müsste es halt in jeder Stadt irgendwie auch irgendwie geben.
Ja, das ist auch ein bisschen Urbanistenvision auch gewesen, so, weil ne, es geht ums Machen. So. Man hat oft die gleiche Idee oder man will voran und weiß aber nicht, wie man ins Machen kommt, ne? Und wie man an die richtigen Personen kommt, damit das auch ein Drive hat und verstanden wird und vorangeht und alle mit reinbuttern. Das wäre schon schön, also da überall Zweigstellen zu haben. So für Macher. Aber ich glaube, nach der Kulturhauptstadt gab es ganz viele Netzwerke, die sich da gegründet haben. Jetzt ist das aber auch eine Generationenfrage. So, ne? Nach 5 Jahren irgendwie kriegen die einen Kinder und sind weg. Irgendwie ist es zerbröckelt. Man kann so ein Ladenlokal nicht finanzieren. Es gibt keinen Ort. Damit hast du keine Sichtbarkeit mehr. Also dieses, wie kriegt man raus, wen man vor Ort ansprechen muss, damit was floppt. Ne? Das ist irgendwie, das frage ich mich wie heute, wie man das schnell hinkriegt. Ne?
Liebe Svenja, was soll sich ändern im Ruhrgebiet nach der Wahl? Jetzt
also,
als Urbanistin gefragt. Damit
also, dass die Definition Ruhrstadt, also dass wir uns als Stadt begreifen, das wäre halt voll schön, weil danach kommt, glaube ich, das eine zum anderen, ne? Dass man hier auch mal schnell von A nach B fahren kann, dass es günstiger wird, dass die Stadt, dass man selber das gestalten kann, also dass man Experimentierräume hat, dass man ja einfach mal was ausprobieren kann, wie die Kulturhauptstadt, auch dieses Land for Free, vielleicht so deregulierte Räume oder so weiße Flächen, also dass man im Grunde diese Chance, was das Ruhrgebiet hat, ne? diese freien Flächen, dass man die nutzen kann.
Ist
und noch irgendwie, dass dieses Thema Armut und Bildung und jeden Menschen was ermöglichen, ne? Dass das weitergeht, also dass das vorangeht, dass man sich nicht so desillusioniert und irgendwie, ich habe damit zu, also was soll ich denn machen, dass keiner so innerlich hat, ne? Das wäre schön.
Auch die Menschen, die sozusagen diese armen Menschen, die halt Veränderungen haben wollen und dann halt mit Ideen dann kommen, wie sie die Veränderung halt haben möchten. Deshalb ist es umso wichtiger, die Menschen auch anzusprechen und nicht nur die Reichen, die dann plötzlich zufrieden mit allem drumherum sind.
Ja. Aber wenn du existenzielle Not hast, ne, ist es auch total schwierig, sich mal Gedanken hier ein bisschen Gestaltung da und dazu mal, ne? Also das ist
das Plus,
echt eine Herausforderung so.
Das war so ein schönes Schlusswort. Ich wollte nur noch sagen, das war so wunderschön mit euch. Ich habe ein bisschen geguckt, weil die Technik beim Mewise da gerade irgendwie die verträgt das nicht, dein Input. Das ist zu viel für diese Kamera. Die schaltet sich nur nach 28 Minuten ab. Egal. Das war eine schöne Runde. Vielen Dank. Wir verweisen, glaube ich, irgendwo unten da auf die Urbanisten auch, ne? Dass wir da einen Link setzen, dass die Leute da bei euch mal vorbeigucken können. Viel Erfolg mit den Urbanisten. Ja, schreibt
vorher, ne? Sind alle busy. Dieses Vorbeikommen und mal gucken, dafür sind alle zu sehr.
Ich meinte die Seite. Ne? Ich meinte jetzt eure Seite vorbeigucken.
Dann gehe ich d'accord.
Das ist rein.
Guckt unter Termine, macht mit.
Kriegt,
ne?
Kommt mal rum.
dann bei Termine.
Das ist Basisdemokratie, wenn sie am Kollabieren ist. Okay, vielen Dank. Ja. Danke, dass du hier warst. Und danke auch an die Kolleginnen, alle, die hier die Technik machen auch. Und an die Gastgeber vom Korrektiv. Und ich weiß nicht, was bin ich noch allen. Und nächste Woche geht es weiter. Bis zur Kommunalwahl immer wieder neue Gäste und neue Fragen. Danke.
Danke dir.